Transforming Cultures, das ist der Titel der amerikanischen Ausgabe. Als wir uns an die Bearbeitung der deutschen Ausgabe machten, haben wir auch über den Titel nachgedacht. Und ein Titel, der uns einfiel, war Raus aus den alten Gewohnheiten. Was das vielleicht auch trifft, was mit diesem sehr umfangreichen kulturellen Begriff gemeint ist. Jetzt bin ich auf Kommentare gespannt. Ich möchte als erstes Ladies First Tanja Busse bitten, sich zu äußern. Wir haben ja so ein bisschen Strukturierung bekommen, diese Hauptbereiche, Hauptkapitel, die im Buch angesprochen werden. Und ich denke, was Sie herausfordern wird, ist, wenn man dieses Buch liest, hat man dann Vademecum gefunden, um aus diesen falschen alten Gewohnheiten rauszufinden und zum Beispiel die Macht der Verbraucherin, des Verbrauchers entdeckt zu haben, mit der man plötzlich die Welt grundlegend verändern kann? Oder sehen Sie da noch Dinge, die man zusätzlich anmerken muss oder anreichern muss? Oder was hat Sie ganz besonders überrascht bei der Lektüre des Buchs? Aber ich glaube, die Macht oder die Ohnmacht des Handelnden oder wer muss der Handelnde hier eigentlich sein? Das ist vielleicht die Frage, die Sie als Erste aufgreifen sollen.
Ja, ja, klar. Und was mir gut gefallen hat an der Stelle ist, dass alle Akteure angesprochen werden. Ich habe, mein Buch rausgekommen ist, Einkaufsrevolution, viel von ökologischer, kritischer Seite einen Einspruch bekommen. Halt, man darf es nicht immer auf die Konsumenten abwälzen, denn die sind ohnmächtig. Es muss die Politik lösen und umgekehrt aber auch von ganz vielen aus der LOAS-Bewegung, die gesagt haben, super, das ist unser Ding, wir Konsumenten retten jetzt die Welt. Was mir gut gefällt am Bericht vom World Watch Institute ist, dass man sagt, es müssen alle Akteure auf allen Ebenen gemeinsam in die richtige Richtung sich verändern. Und es reicht eben nicht zu sagen, das machen wir die, lassen wir die Politik, lassen wir die Rahmenbedingungen ändern und der Rest kommt dann schon. Und es ist auf jeden Fall, dass jeder Einzelne von den Kirchen über die Konsumenten, über die politischen Akteure handeln müssen. Also da gehe ich sehr d'accord mit Ihrem Bericht. Was mich frustriert hat bei der Lektüre ist dieses Gefühl, was wahrscheinlich viele im Raum haben werden. Wir wissen seit gefühlten 100 Jahren, aber tatsächlich seit mindestens einem Vierteljahrhundert, wir müssen eine gesellschaftliche Veränderung haben. Das ist tiefgreifender als irgendwie 2 Kilometer weniger Auto zu fahren. Die Frage ist jetzt, glaube ich, wie können wir das konkret realisieren? Und das ist sozusagen ein tiefgreifender kultureller Wandel. Sein muss, ist vielen von uns klar, die wir uns beschäftigen. Wir haben eben kurz auf dem Podium gesprochen, wir treffen uns immer wieder, sagen immer wieder das Gleiche in einer Gruppe von, sagen wir mal, einer gesellschaftlichen Gruppe von 1-2% in unserem Land, vielleicht sind es 5. Die LOAS-Berichte sagen, theoretisch könnten es 1/3 bis 1/4 sein. Es gibt auch Berichte, die optimistisch sind und sagen, dieses unser Denken, das Nachhaltigkeitsdenken greift über auf viele Schichten in der Bevölkerung. Aber dieser grundlegende kulturelle Wandel, der wirkliche Veränderung auf einem großen Maßstab, so wie er nötig wäre, bringt, der bleibt noch aus. Und das, was mir jetzt ein bisschen noch fehlt, wäre zu sagen, wie schafft man konkret schnelle Veränderungen, die sich nicht darin erschöpfen, dass man sagen, eigentlich müssten wir und wir gehen meistens mit gutem Beispiel voran und manchmal machen unsere Nachbarn auch nach. Also ich will das jetzt nicht kleinreden, weil ich auf jeden Fall glaube, solange wir nicht die Weltrevolution ausrufen können, ist es der richtige Weg und es bringt mehr langsam nach der Weltrevolution. Das schreibe ich in meinem nächsten Buch, 2011, kann ich die Antwort haben. Also ich will es nicht kleinraum, aber ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich Maßstäbe, um zu versuchen, wie wir in einzelne Schritte rübergehen können. Also wie wir Maßnahmen haben, auf der politischen Ebene Veränderungen zu machen. Also bevor ich jetzt 100 Stunden rede, aber ein Beispiel wäre für mich, die Macht der Konsumenten ist dann wirksam, wenn sie ein Recht haben, was zu erfahren. Wir haben ein Verbraucherinformationsgesetz, das heißt so, man denkt, ja, jetzt darf man sich informieren, aber es gestattet mir nur Behörden zu fragen und ich muss auch noch dafür bezahlen und 2 Monate warten. Das ist nicht Informationsrecht. Es ist viel leichter, ein verantwortungsvoller Konsument zu sein, wenn man das Unternehmen fragen darf, was ist da bitte schön alles drin? Ist die Zutatenliste vollständig? Ist da noch was drin, was ich nicht vertrage? Und wie haben Sie es produziert? Woher kommt es? Wie lang sind die Transportwege? Und da würde ich mir wünschen, dass wir da politische Möglichkeiten kriegen, so Gesetze zu schaffen oder dass wir da eine Lösung haben auf die Frage, wie kommen wir an gegen den Lobbyismus. Also Beispiel Verbraucherinformationsgerecht, bräuchten wir eine breite Konsumentenbewegung, die nicht nur, wie sie es jetzt tut, ökologische einkauft, sondern die auch Druck macht auf die Politik, sagt, wir möchten uns bitte nicht veralbern lassen, wir möchten wissen dürfen und das wiederum hat zur Folge, dass die Wirtschaft nicht nach den Bedürfnissen ausrichtet. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da viel mehr noch Tools an die Hand bekommen oder sammeln oder implementieren können, um diesen Wandel, der jetzt langsam eingesetzt hat, dass der sich beschleunigt.
Ja, danke, Ralf, an dich die Frage, gerade jetzt nach Kopenhagen, wo ja eigentlich dieser Rollback in vielen Diskussionen stattgefunden hat. Die Politik packt es nicht, die ist gescheitert und es muss eigentlich der Einzelne ran. Der muss jetzt das auf den Weg bringen, was offensichtlich die große Politik nicht schafft. Ist das der richtige Weg? Ist das das, was vielleicht von den USA jetzt nachholend auch diskutiert wird oder in den USA, was ja der Report, der vornehmlich in den meisten Kapiteln in den USA entstanden ist, was er uns auch ein Stück vorlegt? Da ist ja eine Verzögerung durch George W. Bush zustande gekommen, das muss man registrieren. Aber wie muss man das jetzt verorten? Wer muss hier vorangehen? Wie sind die Interaktionen zu sehen? Und springt da das, was der Bericht uns mitteilt, springt das weit genug?
Ja, vielen Dank. Ich habe ein sehr ambivalentes Gefühl mit dem Buch. Das sage ich als jemand, der es mit herausgegeben hat, weil es enthält sehr vieles, was wir ja auch in der Grünen Bewegung hier seit gut 30 Jahren diskutieren. Die Grünen sind mal angetreten mit der Maxime, weniger ist mehr, die also auf die Veränderung des Kulturmodells zielt. Und wir sind ja auch eine ganze Strecke vorangekommen, in der Veränderung von Konsummuster, von Verbraucherverhalten. Und das bleibt ja gar nicht nur ein individueller Akt, wenn ihr an solche zivilgesellschaftlichen Bewegungen denkt wie Fair Trade oder die Zertifizierung von bestimmten Produkten, ob das das Rootmark-Zertifikat ist, also Teppiche ohne Kinderarbeit, ob das das Forest Stewardship Certificate ist, also nachhaltige Holzwirtschaft. Dieses Buch hier ist natürlich auch auf FSC-Papier gedruckt worden. Es gibt sehr viele Beispiele, was politischer Konsum bewirken kann und dass es durchaus möglich ist, auch Arrangements zu treffen zwischen NGOs und Unternehmen dort, wo politische Regulierung versagt oder noch nicht greift. Aber ich denke doch, dass viele Wege führen zum ökologischen Rom. Wir das eine nicht gegen das andere ausspielen dürfen. Politische Rahmenbedingungen sind schon zentral und politisches Handeln auch für die Entscheidungsspielräume und die Optionen, die wir als Bürgerinnen und Bürger haben. Und da geht es nicht nur um Produkttransparenz und um Informationsrechte, da geht es auch zum Beispiel um Infrastrukturentscheidungen. Wie gut ist der öffentliche Nah- und Regionalverkehr ausgebaut? Wie attraktiv sind die Alternativen zum Auto? Welche Art von Stadtentwicklungs- und Raumplanungspolitik machen wir? Begünstigt das ein Leben in kurzen Wegen? Oder verlängert das die Entfernungen zum Arbeiten, zum Einkaufen, zu den kulturellen Einrichtungen, sodass entweder Auto oder öffentliche Verkehrsmittel notwendig sind und man eben nicht sein Leben zu Fuß bestreiten kann, wie das bei unseren Vorfahren noch der Fall war. Das sind unendlich viele politische Weichenstellungen. Natürlich auch die Frage, was wird eigentlich besteuert? Wird vor allem die Arbeit besteuert oder wird der Naturverbrauch besteuert? Werden Emissionen besteuert? Verändern sich damit die ökonomischen Signale auch für die Unternehmen? Wird es lohnend, in die Vermeidung von CO2 zu investieren durch einen effektiven CO2-Zertifikate-Handeln? Das sind alles politische Rahmenbedingungen, die ausschlaggebend dafür sind, wie weit dann tatsächlich individuelle Entscheidungen gesellschaftliche Veränderungen bewegen können. Aber ich würde doch noch gerne einen Tropfen Essig in dieses Glas gießen, dass die kulturelle Veränderung jetzt der Königsweg ist, um die ökologische Überforderung des Planeten zu beenden. wenn man fragt, auf wen trifft eigentlich ein solches Verdikt zu wie exzessiver Konsum? Es wird ja immer von wir konsumieren, zu viel. Das sind weltweit, diese Zahl findet man in dem Buch, vielleicht 500 Millionen Menschen, die zur globalen Mittel- und Oberklasse gehören. Und diese 500 Millionen sind verantwortlich etwa für die Hälfte der CO2-Emissionen und entsprechend auch für rund die Hälfte des natürlichen Ressourcenverbrauchs. Und es ist natürlich richtig, dass das Lebensmodell dieser 500 Millionen nicht zu verallgemeinern ist auf 6 und in Zukunft 9 Milliarden Bewohner dieses Planeten. Aber es ist genauso richtig, dass es auf dieser Welt Milliarden von Menschen gibt, deren Problem nicht ist der Luxuskonsum, deren Problem ist nicht der Exzess und das nicht genug kriegen, sondern deren Problem ist, sich überhaupt erst hochzuarbeiten zu einem menschenwürdigen Lebensstandard. Und die werden sich nicht ausreden lassen, und ich werde auch nicht versuchen, ihnen auszureden, dass zu einem menschenwürdigen Leben zum Beispiel gehört, in geräumigen, in hellen Wohnungen zu leben, die im Winter warm sind, ein hohes Maß an individueller Mobilität zu praktizieren und eben nicht mehr wie unsere Vorfahren sich vielleicht in einem Radius von 50 Kilometern sein Leben lang zu bewegen. Auch die Möglichkeit zu haben, fremde Länder und Kulturen kennenzulernen, und zwar nicht nur übers Internet, sondern als persönliche Erfahrung, das heißt auch zu fliegen. Kühlschränke zu haben und Geschirrspülautomaten und Haushaltsgeräte, die das Leben erleichtern und die es Frauen zum Beispiel ermöglichen, berufstätig zu sein. Fernseher zu haben, Computer zu haben, Mobiltelefone zu haben, an der modernen Massenkommunikation teilzunehmen oder Zugang zu haben zu einem professionellen und modernen Gesundheitswesen. Und wenn Sie das multiplizieren mit 2, 3, 4 Milliarden und mit denen, die noch kommen, dann sieht man erst, wie groß die Herausforderung tatsächlich ist, zu einer ökologischen Balance zu kommen mit den natürlichen Ressourcen und mit der Aufnahmekapazität der Erde für das, was wir ihr hinterlassen. Und dann sieht man, dass diese Herausforderung nicht zu lösen sein wird durch Veränderung von Lebensstil. Sie braucht auch dieses Element. Und natürlich sind gerade diese 500 Millionen, die heute im Überfluss leben, wichtig für die Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben und wie definieren wir Wohlstand? Aber die wachsenden Bedürfnisse und damit auch der enorm wachsende Konsum dieser Milliarden, die jetzt auf den Weltmarkt drängen und die für sich ein gutes Leben reklamieren, die werden wir nicht auffangen können ohne das, was wir eine grüne industrielle Revolution nennen. Das heißt, ohne eine radikale Erneuerung der technologischen Basis der Industriegesellschaft, ohne eine sprunghafte Steigerung von Energie- und Ressourceneffizienz, ohne Umstellung unserer Energieerzeugung auf erneuerbare Energien. Und das dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Ohne eine solche industrielle Revolution, eine Neuerfindung der Industriegesellschaft, und zwar mit den Methoden der Moderne, mit Wissenschaft, mit Forschung, mit Technologie, werden die ökologischen Herausforderungen der Zukunft nicht zu bewältigen sein. Und das ist gleichzeitig doch eine großartige Herausforderung, gerade für die Jungen und die Tatendurstigen, Industriegesellschaft neu zu erfinden. Und das ist nichts, was wir kleinreden dürfen, sondern das ist, was wir groß machen müssen, weil darüber zumindest für die nächsten 20, 30, 40 Jahre das Potenzial liegt, tatsächlich CO2 in großem Stil zu senken. Wenn Sie die USA nehmen mit ihren 20 Tonnen CO2 pro Kopf, im Jahr. Die müssen um mindestens den Faktor 10 runter, auf maximal 2 Tonnen und langfristig sogar auf eine. Das werden sie natürlich nie tun, indem sie ihren Konsum um 90% reduzieren. Sondern das wird nur gelingen. Natürlich müssen die nicht mit den SUVs weiter rumgurken und sagen, diese Art von Landschaftszersiedlung fortsetzen, die die amerikanische Stadtentwicklung geprägt hat. Aber im Kern wird das nur funktionieren durch das, was wir Effizienzrevolution und den Umstieg auf erneuerbare Energien und sagen, Rohstoffe nennen. Das ist eine offene Wette, ob wir das schaffen, aber dieser Wette müssen wir uns stellen.